20 Jahre lang galt in Deutschland die Rechtsauffassung, dass Hakenkreuze in Videospielen tabu sind. Und jetzt auf einmal heißt es, ne, sind sie gar nicht mehr. Denn für Videospiele gelten nun dieselben Regeln und dieselben Ausnahmen, wie sie auch für andere Kulturgattungen, wie zum Beispiel für Filme, schon lange gelten. Die Sozialadäquanzklausel in § 86a greift jetzt endlich. Und bei uns ist heute ein ganz besonderer Gast, nämlich der Paul Dalk. Hallo Paul, du bist der Head of USK Online. Jetzt sag doch erstmal, was macht ein Head of USK Online?
Schönen guten Tag und danke für die Einladung. Head of USK Online ist einfach die fantastische englische Bezeichnung für den Abteilungsleiter. Also ich bin hauptverantwortlich für den Bereich USK Online. Und der Bereich USK Online ist eine von drei Unterabteilungen, den die USK hat.
Ja, die andere Stimme, die ihr hört, das ist meine, Sandro, der Head of GameStar.de, und ich verstehe sozusagen dein Pain, wenn ich das jetzt einfach mal so reininterpretiere, mit komischen englischen Begriffen, denn immer wenn ich sage, ich bin der Head of GameStar.de, dann fragen alle, hä, was machst du jetzt genau? Links neben mir sitzt ein weiterer Großkopfer da, der hat aber gar keinen Head of im Titel, der hat einfach einen Chefredakteur. Das ist Heiko. Hallo Heiko, schön, dass du auch wieder da bist. Du bist ja leider viel zu selten bei uns zu Gast.
Aber heute.
Das freut mich umso mehr. Gut, lass uns vielleicht erstmal so diese Eingangsfrage besprechen. Was hat sich denn seit letztem Monat in Deutschland geändert, dass diese Rechtsauffassung, die 20 Jahre fast in Deutschland galt, heute nicht mehr gilt? Paul.
es hat sich, zumindest wenn man jetzt sich auf die USK begrenzt, gar nicht so viel geändert, weil das, wonach wir Computer- und Videospiele in Deutschland freigeben, sind ja unsere Grundsätze der USK. Und die wurden, glaube ich, zuletzt, lass mich nicht lügen, 2011 angefasst. Was sich tatsächlich geändert hat, und das ist das Entscheidende, ist die Rechtsauffassung der zuständigen obersten Landesjugendbehörde. Also die USK muss man sich vorstellen als einen Dienstleister für die Alterskennzeichnung in Deutschland bei Computer- und Videospielen. Und an diesem Dienstleister machen ganz viele unterschiedliche Stakeholder mit. Es gibt staatliche Vertreter, also die gerade besprochenen obersten Landesjugendbehörden. Es gibt den Game-Bundesverband als höchste Instanz der Videospieleindustrie. Und es gibt den Beirat der USK, in dem diese beiden, die ich gerade genannt habe, aber noch viel mehr gesellschaftliche Gruppen vertreten sind. Und alle zusammen sind für Entscheidungen, die in der USK getroffen werden, mitverantwortlich und gestalten diese.
Jetzt ist aber ja doch in den letzten Monaten einiges passiert, was vielleicht dazu beigetragen hat, dass auch sich diese Rechtsauffassung ein Stück weit ändert. Es gab ja zumindest aus meiner Sicht ja zwei Präzedenzfälle. Zum einen das Spiel Attentat 1942, was ja ein Serious Game ist, also ein edukatives Adventure, wo es dann auch ja um die Widerstandszeit gegenüber dem Dritten Reich geht. Und dann gab es noch ein Spiel namens Bundesfighter, das auch Hakenkreuze, glaube ich, enthielt, was eher auch ein Spiel war, was im Grunde genommen zum Wählen animieren sollte. Und wo es dann, glaube ich, auch zumindest eine Klageeinreichung gab und die dann aber ja nicht zugelassen wurde von der Staatsanwaltschaft. Und da war dann im Grunde genommen so ein bisschen auch für uns klar, da ändert sich gerade was. Hast du das auch mit einem gewissen Interesse verfolgt oder ist das einfach so, naja, ihr seid letzten Endes Dienstleister und die Träger, in dem Fall ja die Jugendbehörden, kommen dann schon zu euch. Ist da irgendwie was passiert, von dem du sagst, okay, das war für euch jetzt entscheidend oder war das einfach so ein schleichender Prozess?
Ich würde sagen, die von dir angesprochenen Veränderungen, die in den letzten Jahren oder Monaten passiert sind, sind auf jeden Fall zwei Bausteine, die letztendlich zu dieser Entscheidung der obersten Landesjugendbehörden geführt haben. Und die haben wir natürlich begleitet und ganz interessiert auch verfolgt. Aber es gab ja auch noch viel mehr als die Bundesfighter-Entscheidung, also die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Stuttgart von einem Ermittlungsverfahren abzusehen. Mhm. Und auch die Debatte um das Spiel Attentat 1942 im Rahmen der Games Week Berlin. Wir hatten ja davor schon eine relativ große Debatte in den Games-Medien, aber auch im Feuilleton der sogenannten General Interest Medien um Wolfenstein 2 und die Änderungen, die spezifisch für die deutsche Version gemacht wurden. Und das sind natürlich alles viele kleine Bausteine, wo immer wieder an verschiedenen Positionen innerhalb des Beirats der USK, aber auch diesen obersten Landesjugendbehörden, die auch in der USK sitzen, also sie sind jetzt nicht extern und wir interpretieren unsere Service-Funktion auch nicht, dass wir nur darauf warten, dass die sagen, jetzt macht mal. Aber es ist natürlich das Entscheidende in diesem Verfahren, dass der große Schutzfaktor für die Wirtschaft des USK-Kennzeichens, der kommt daher, dass innerhalb des Verfahrens, für das die USK verantwortlich ist, dass in Gemeinschaft mit den obersten Landesjugendvertretern gemacht wird und daraufhin ein rechtsgültiger Verwaltungsakt entsteht. Also es ist ein relativ juristisches Verfahren, was auf medienpädagogischen, medienrechtlichen Entscheidungen der Gutachter, die in dem Gremium drin sind, basiert oder fußt, aber dessen Konsequenz ist, dass der Anbieter sich sicher sein kann, mit dieser Altersfreigabe habe ich eine entsprechende Verkaufsgarantie. Ich kann dieses Spiel in Deutschland auch Minderjährigen anbieten in bestimmten Altersgruppen, ohne dass ich mich dabei strafbar mache. Und das ist natürlich einen sehr hohen Schutz, weswegen die Anbieter auch bei uns einreichen. Und neu ist hier, dass wir jetzt gemeinsam entschieden haben, dass diese Rechtsauffassung, die bisher Standard war und höchstrichterlich ja auch abgeurteilt, trotz des sehr langen Zeitraums, in dem diese Entscheidung mal getroffen wurde, Ende der 90er, sich inzwischen durchgesetzt hat, dass man einfach dieses Verfahren jetzt auch mit der Sozialadäquanzklausel mit einbezieht.
Das heißt, ihr habt diesen Entscheidungsprozess als USK auch aktiv und beratend begleitet?
Ich würde sagen, also die USK als Institution ist ja kein Jugendschutz, kein Jugendmedienschutzexperte und die Abwägung, ob man den Paragraph 86a anwenden darf oder nicht, ist ja zunächst auch eine juristische Frage. Da würde ich sagen, im Allgemeinen ist sehr viel zusammengekommen. Die Sachen, die wir bisher angesprochen haben, aber natürlich hat sich der Beirat, haben sich die obersten Landesjugendbehörden, hat sich die USK auch immer wieder von juristischen Experten beraten lassen. Wir haben in der USK auch einen Volljuristen, mein Kollege Lorenzo, der auch Experte für Jugendschutzrecht ist, und letztendlich natürlich auch der Game-Bundesverband, der sich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt hat.
Du hast gerade schon einen ganz, ganz spannenden Begriff auch benutzt, diesen Schutzfaktor. Also was jetzt ja neu ist, ist ja eigentlich nur, dass die Publisher den Schutz genießen, dass dadurch, dass ihr eine Freigabe erteilt habt, dass das sozusagen einer Legitimierung gleichkommt. Habe ich das so richtig verstanden? Dass das dann auch eine Art staatlicher Legitimierung ist, dass das das staatliche Gütesiegel Anforderungen an die Sozialadäquanzklausel erfüllt. Ist das
Das hast du sehr schön beschrieben. Ich würde dazu ein entschiedenes Jein sagen. und das hat was damit zu tun, also ich bin kein Jurist, aber man muss sich das vorstellen, ein Verwaltungsakt einer Länderbehörde ist natürlich eine rechtsgültige Einschätzung. Aber ein Gericht ist ja in seiner Einschätzung eines Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch völlig unabhängig und natürlich nicht an die Entscheidung eines Länderverwaltungsakts gebunden. Also das kann man vielleicht sehr entfernt als Nichtjurist damit vergleichen, dass natürlich es den deutschen Autoherstellern beim Dieselgate auch nicht geholfen hat, dass sie ein valides TÜV-Kennzeichen hatten. Also es gibt natürlich ein juristisches Risiko, wenn ein unabhängiges Gericht, und es ist gut, dass wir in Deutschland unabhängige Gerichte haben, sagt, wir sehen hier einen Paragraphen aus dem Strafrecht aktenkundig, dann sind sie natürlich frei in ihrer Entscheidung, da auch die Einstufung der USK zu ignorieren. Also juristisch formal muss man ganz deutlich sagen, das ist jetzt nicht der Persilschein. Jetzt verlassen wir aber dieses juristisch formale mal und überlegen, wie es natürlich praktisch aussieht. Und da gibt es auch Juristen im Jugendschutzrecht, die sagen, na ja, die Einstufung der USK ist schon eine sehr valide Einstufung, weil wir haben ja plurale Gremien mit Jugendschutzexperten aus allen 16 Bundesländern und die diskutieren nicht nur den Kunstaspekt, nicht nur die Sozialadäquenz, sondern auch die Wirkung auf Kinder und Jugendliche. Und der Anbieter muss natürlich schon darauf vertrauen, dass diese Expertise, die da in den Gremien ist, auch legitim ist und sich auch im Rahmen der deutschen Rechtsordnung bewegt. Also von daher, ich würde sagen, rein rechtlich formal besteht ein Restrisiko. Praktisch ist mir jetzt in den 7 Jahren, in denen ich in der USK arbeite, kein Fall bekannt, in dem ein USK-Kennzeichen durch eine richterliche Entscheidung wieder aufgehoben wurde.
Das ist interessant. Wir hatten darüber auch mit einem Rechtsanwalt, mit dem Sebastian Schwillissen gesprochen, der ja sowas Ähnliches auch in seinem Interview mit uns gesagt hat, nämlich, dass theoretisch immer noch ein kleines Restrisiko besteht, dann aber durch diese legitimierende Wirkung eben dieses Verwaltungsaktes, dass man zumindest dann nicht direkt in einer strafbaren Handlung war, sondern dass man dann ja argumentieren könnte, ja, aber wir hatten ja diese Legitimierung. Mit der einen Ausnahme, dass man dann natürlich, wenn man so ein richterliches Urteil bekommt, dass man das Spiel dann auch wirklich vom Markt nehmen kann, dann hätte das sozusagen keine weitere legitimierende Wirkung mehr.
Genau, also wenn jetzt hier mein Kollege Lorenzo sitzen würde als Jurist, dann würde er sicherlich jetzt sagen, das hat was damit zu tun, ob es vorsätzlich ist. Und das ist ja eben nachweislich nicht, wenn ich eine neutrale Institution wie die USK darum bitte, mein Spiel zu prüfen. Und dann würde ich sagen, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist. Aber das hat wahrscheinlich der Herr Schwillissen schon besser ausgedrückt, als ich das vermag.
Ihr habt jetzt ja auch zum ersten Mal eine Gamescom-Demo freigegeben oder mit einer USK-Einstufung bedacht, dass die verfassungswidrige Symbole enthält. Wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Hat sich das aus dem ganz normalen Prüfungsprozess ergeben oder gibt es jetzt quasi, ich nenne es jetzt mal eine ergänzenden oder bei solchen Titeln einen ergänzenden Abschnitt im Rahmen des Prüfungsprozesses, wo eben auf diese Sozialadäquanz separat geprüft wird?
Auch hier wieder ein entscheidendes Jein. Also man muss sich das vielleicht wie folgt vorstellen. Die Gremienprüfung bei der USK, die funktioniert jetzt auch bei dem Titel, den du angesprochen hast, genauso wie sie immer funktioniert hat. Also von den Sachverständigen, die von den Bundesländern benannt werden, kommen immer 4 zusammen nach Berlin zur USK. Und zusammen mit einem ständigen Vertreter oder einen ständigen Vertreterin der obersten Landesjugendbehörden bilden sie ein Fünfergremium. Und dieses Fünfergremium ist in seiner Entscheidung frei. Das heißt, was sie machen ist, sie bekommen durch eine Spielesichterin oder einen Spielesichter ein Spiel präsentiert, live vorgespielt, je nachdem, wie lang dieses Spiel ist und wie viel unterschiedlichen Content und auch welche jugendschutzrelevanten Szenen gezeigt werden müssen. Und sie bekommen sowohl ein Gefühl davon, worum es in diesem Spiel vom Spiel her geht, als auch alle jugendschutzrelevanten Szenen gezeigt und haben auch die Möglichkeit, selber zu spielen oder sich bestimmte Szenen nochmal anzeigen zu lassen und so weiter und so fort. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben erfasst, worum es in diesem Spiel geht, dann fangen Sie an zu diskutieren und abzuwägen, welche jugendschutzrelevanten Elemente haben wir hier, wie ist die Gewaltwirkung, wie ist die Perspektive, ja, isometrisch oder First Person, wie sind die Anteile von kampfbasierten Inhalten zu vielleicht auch alternativen Handlungsmöglichkeiten, wie viel Dialoge, und das wird verhandelt unter dem Blickpunkt, wie wirkt das auf die Entwicklung und auf das, was sich die Jugendschutzexperten in diesem Gremium bezüglich Minderjähriger vorstellen. Ja, also ist das sozialethisch desorientierend? Ist das möglicherweise ängstigend und zwar dauerhaft ängstigend? Kurzfristige Ängstigung ist legitim, aber kann das dauerhaft für jüngere Altersgruppen dazu führen, dass sie in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden? Und basierend auf dieser Diskussion wird abgestimmt. Und dann gibt es einen Mehrheitsentscheid für eine Altersfreigabe oder mehrheitlich wird eine Altersfreigabe verweigert. Das ist klassisch gelebte USK-Praxis für jeden Titel in der Normalprüfung, seit man sich mit der USK beschäftigt. Was neu dazugekommen ist, ist die Dimension, dass diese Diskussion jetzt nicht nur züglich dieser klassischen Jugendschutzrelevanzkriterien geführt hat, die wir schon immer in unseren Leitlinien hatten, sondern dass jetzt auch die Dimension der Sozialadäquanz diskutiert wird, wenn es verfassungsfeindliche Symbole im Spiel gibt, sodass das Gremium in der Verantwortung ist, zu entscheiden, ist das Gremium der Meinung, dass hier eine Sozialadäquanz vorliegt? Wie geht das Spiel mit den Kennzeichen um? Oder ist es einfach nicht sozialadäquant eingebaut? Und wenn es nicht der Fall ist, dann muss es ganz formal, ist der 86a erfüllt und dann muss eine Freigabe verweigert werden.
Und wenn ihr dann diese Freigabe, beziehungsweise wenn die obersten Landesjugendbehörden diese Freigabe dann verweigern, ist das dann automatisch passé, das Spiel? Also heißt das dann auch automatisch, das kann jetzt so nicht erscheinen? Oder ist dann da wieder die Freiheit des Publishers zu sagen, ja, dann stellen wir das Ding vielleicht nicht in den Laden, sondern vertreiben das nur über Steam?
Genau, also die Freiheit, ob ein Anbieter bei der USK einreicht oder nicht, die ist grundsätzlich immer gegeben. Da ist er frei in der Entscheidung, möchte ich in Deutschland ein Kennzeichen der USK haben oder nicht. Gerade für die Online-Veröffentlichung, die du angesprochen hast, ist das ja für den Verkauf an Minderjährige nicht unbedingt zwingend notwendig. Grundsätzlich hat der Anbieter immer die Möglichkeit, gegen eine einmal erteilte Entscheidung der USK in Berufung zu gehen. Also das ist auch nichts Neues, sondern ist bei der USK schon immer so gewesen, dass natürlich plurale Gremien mit unterschiedlichen Jugendschutzexperten zwar alle unter den gleichen Argumenten urteilen und abstimmen, aber dass man natürlich als Anbieter vielleicht auch die Möglichkeit ergreifen möchte zu sagen, ich finde, aus den und den Gründen ist mein Spiel doch durchaus für 16-Jährige zumutbar und dann kann er in Berufung gehen, dann gibt es ein neues Verfahren mit neuen Jugendschutzsachverständigen und es wird neu entschieden. Diese Möglichkeit, sein Vetorecht zu nehmen, hat nicht nur der Anbieter, sondern hat auch der staatliche Vertreter. Also es gibt sozusagen von beiden Seiten gibt es die Möglichkeit, nochmal für ein weiteres Verfahren in Anspruch zu nehmen. Und wir haben tatsächlich auch noch die Möglichkeit, dass die jeweiligen Ministerien der Länder oder der Bundesverband für Computerspiele, der Game e.V., noch eine weitere Prüfung, eine sogenannte Appellation bei der USK anzustoßen.
Okay. Aber diese Prüfung auf Sozialadäquanz, die ist jetzt nicht vom normalen Prüfungsprozess entkoppelt, also mit anderen Prüfern oder so, sondern ist Teil des ganz normalen Prüfungsprozesses.
Genau, richtig. Also es wird, wird auch innerhalb des Gremiums entschieden.
Das sind also sozusagen auch die gleichen Leute, die das vorher gemacht haben?
Das sind genau die gleichen Leute und meines Wissens ist das bei der FSK zum Beispiel, unserer Schwesterorganisation für die Prüfung von Filmen, die eine ähnliche Herausforderung haben und das schon sehr viel länger machen als die USK, auch der Fall, dass das im Gremium entschieden wird.
Da stellt sich mir jetzt natürlich schon so die Frage, warum hat das so lange gedauert? Also ich hatte jetzt zum Beispiel nicht das Gefühl, dass ich irgendwie, also es hat sich ja weder vom Gesetz was getan, noch würde ich sagen, hat sich jetzt unbedingt in den letzten Monaten oder so oder sogar jüngeren Jahren etwas gesellschaftlich getan an der Akzeptanz von Videospielen und auch vor allem an der Akzeptanz von Videospielen als ein Kulturgut. Warum hat das denn dann trotzdem so lange gedauert? Warum lebt dieses Verfahren nicht einfach schon seit Jahren so?
Ich möchte darauf zwei Antworten geben, weil ich bin sehr wohl der Meinung, dass sich ganz viel getan hat. Nämlich genau das, worüber wir eingangs gesprochen haben. Immer wieder kleine Bausteine hinsichtlich, wie wird in der Gesellschaft in Deutschland werden Computerspiele wahrgenommen. Und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren doch sehr viel getan. Wenn man nochmal 10 Jahre zurückguckt, was jetzt für so ein Medium nicht so richtig viel Zeit ist, dann haben wir bezüglich der Spruchpraxis der USK, aber auch bezüglich Diskussionen wie der Killerspieldebatte und auch was können Medien wie Computerspiele für Stories erzählen. Ja, seitdem sind Walking Simulators geschehen, sind Titel geschehen wie Life is Strange, wie Spec Ops The Line, wo dann auch wirklich immer wieder auch Debatten von Kunstfreiheit geführt wurden. Das hatten wir, glaube ich, vor 10 Jahren noch nicht. Und da hat sich auch gesellschaftlich was getan. Und ich glaube, dass diese vielen Bausteine, die wir gesprochen haben, die unterschiedlichen Juristenmeinungen, die behördlichen Entscheidungen der Staatsanwaltschaft, aber auch die Feuilleton-Debatten, dass die alle dazu geführt haben, dass hier dann tatsächlich doch es zu einem Umdenken kam in dieser Auffassung der Rechtspraxis.
Nicht zu vergessen natürlich auch die Debatten in den Fachmagazinen.
Er hatte noch eine zweite Antwort.
Achso, Entschuldigung.
Genau.
Ja, das wollte ich unterbrechen.
Also das ist völlig okay. Ich hatte es auch vergessen, aber danke, Sandro. Die zweite Frage, ich wäre jetzt so provokativ und würde sagen, hat das wirklich so lange gedauert? Aha. Weil natürlich sind 20 Jahre eine lange Zeit, wenn man vom Wolfenstein-Urteil Ende der 90er ausgeht. Aber wenn wir jetzt das Medium-Computerspiel mal mit anderen Medien vergleichen, wie Buch oder Film. Ich meine, über Buch brauchen wir nicht sprechen, da ist es deutlich älter. Aber also für den Film habe ich mal rausgesucht, die erste FSK-Prüfung für eine Filmvorführung war 1949. Also die haben schon noch ein paar Jahre Vorsprung und auch die haben sicherlich in den ersten 20 Jahren ganz erheblich an ihrer Spruchpraxis gearbeitet und das wird auch innerhalb der USK weiter so passieren, dass diese Sachverständigen, 50 an der Zahl, kommen aus allen unterschiedlichen Bereichen in Deutschland. Sie sind alle Jugendschutzexperten, aber sie können sowohl Streetworker als auch Lehrer, als auch Wissenschaftlerinnen, als auch aus den Ministerien kommen. Und die haben auch eine grundsätzlich unterschiedliche Computerspielaffinität. Da sind viele dabei, die selber auch spielen. Da sind welche, die aber auch vielleicht mit Jugendlichen arbeiten, die Probleme mit Computerspielen haben, mit exzessivem Spielekonsum, mit Suchtverhalten, mit Glücksspiel, die dementsprechend dann vielleicht ein bisschen kritischer sind. Und ich finde, man erkennt an der Spruchpraxis der USK der letzten Jahre, wenn man es uns ein bisschen begleitet, schon sehr stark, dass das auch ein Wandel in der Gesellschaft da abgebildet wird.
Ja, also ich würde das tatsächlich auch so sekundieren. Ich war ja selbst ein paar Jährchen auch Mitglied in der Jury des Deutschen Computerspielpreis, die ähnlich heterogen besetzt ist, eben auch aus Wissenschaft und Spielern, aber eben auch Politik. Und bis ich dann aus Gründen nicht mehr Jurymitglied war, aber das ist vielleicht Thema mal eines anderen Podcasts. Aber was man auch da festgestellt hat, es gab eine Entwicklung und zwar wirklich von Jahr zu Jahr. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Es gab, glaube ich, auch gerade in der jüngeren Vergangenheit eine starke Entwicklung, was die Entscheidungsträger angeht. Wenn man sich die politische Landschaft anschaut, wenn man sich auch die Gremien anschaut. Und das ist eigentlich auch ganz normal, weil es ein bisschen auch ein Wandel der Generationen auch angeht. Wenn man jetzt sich viele Entscheidungsträger anschaut in der Politik, und das ist auch parteiübergreifend, dann sind das mittlerweile doch schon verhältnismäßig viele Menschen, die bereits mit Computerspielen aufgewachsen sind und deswegen auch einen anderen Bezug zu diesem Medium haben, als Menschen, die erst über ihre Kinder mit Computerspielen in Berührung gekommen sind. Und das ist für mich ein ganz normaler Prozess. Und ich bin fest der Überzeugung, wenn ich irgendwann mal 60 sein werde, wird auch die Jugend mit irgendwelchen Dingen daherkommen, zu denen ich keinerlei Bezug habe und wo ich mich frage, was soll denn dieses brutale Zeug überhaupt? Und das früher war alles besser. Also ich glaube, da hat sich auch wirklich einfach, was die Personalien angeht, viel getan. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben jetzt auch einen, ja, mit dem Game mal einen Verband, der das übergreifend für eine Branche auch, ja, weiter vorantreiben konnte. Und auch das war ja jahrelang nicht der Fall. Und da wurde sich ja auch nicht zwangsläufig immer nur damit beschäftigt, sondern auch gern, ja, mit anderen Themen.
Ja, ja. Also finde ich auch gut. Und wir sind jetzt zwar schon tief in der Medienphilosophie und weg von den verfassungsfeindlichen Kennzeichen. Aber allein, wenn man sich anguckt, auch was für einen Entwicklungssprung das Medium Computerspiel gemacht hat. Also wie viel weiterentwickelt haben sich Filme und Bücher in den letzten 20 Jahren? Und jetzt erinnern wir uns mal kurz an die 90er zurück und wie da die ersten 3D-Spiele aussehen und wie jetzt Wolfenstein 2 aussieht. Und dann kann man das ja extrapolieren, wie Computerspiele in 20 Jahren aussehen werden. Also da wird es dann auch noch Bedarf für Debatten geben, für Kunst, aber auch für Jugendschutz.
Kann man vielleicht auch wieder dann den Bogen zurückspannen zu den Symbolen, vielleicht ein bisschen noch zu den Praxisbeispielen mal kommen oder ein bisschen, ja, Blick in die Glaskugel werfen, weil ich finde, da sprichst du einen ganz interessanten Punkt an, weil zur Sozialadäquanz gehört ja auch sowas wie Satire. Und ich stelle mir zum Beispiel Satire mit 8-Bit-Klötzchen-Grafik viel, viel schwerer umsetzbar vor als mit den modernen Methoden, die wir heutzutage haben, wie du eben schon sagst, ne, bei einem Wolfenstein.
Ist das so?
Würde ich behaupten. Das ist eine steile These, das soll ja auch ein bisschen diskutiert werden, das soll uns ja nicht immer einig sein.
Meine steile Gegenthese ist, dass jedes Spiel, das mit 8-Bit-Klötzchen-Grafik daherkommt, automatisch Satire und zum Lachen ist.
Wow. Du bist aber auch jung und weißt nicht, wie schön
ganz
das
genau
damals auf dem C64
ich bin
alles war.
Und so. ein Hasser. Bevor wir zu dieser Frage, ich würde sie gerne nachher beantworten, okay, weil ich sie nachher gerne nochmal stellen würde. Aber Paul, wir haben jetzt mal uns so drei, vielleicht auch vier Testcases ausgedacht, die wir mit dir durchgehen würden. Stellen wir uns vor, du bist die USK. Und zwar die komplette USK, inklusive der obersten Landesjugendbehörden und der ständigen Vertreter. Und angenommen, wir wären Publisher, die jetzt unsere Spiele bei dir einreichen. Ich habe jetzt mal so 3 bis 4 Testcases, wie gesagt, mir rausgesucht. Den ersten, der ist relativ easy. Wir behaupten einfach mal, wir haben ein Serious Game produziert. Da beschäftigen wir uns damit, was ist tatsächlich in der Geschichte passiert. Also mit Historikern, und wir möchten das so akkurat wie möglich wiedergeben. Und jetzt reichen wir das Game ein. Ihr hattet ja jetzt just gerade so einen Fall, nämlich mit Through the Darkest of Times. Wie würdet ihr das dann bewerten? Ist das dann sozial adäquat, wenn es sozusagen alleine dadurch, dass es historisch akkurat ist? Und eben so ein Serious Game so einen Lehraspekt, einen Bildungsaspekt erfüllt.
Ich tue mich ein bisschen schwer, als kleinen Disclaimer, in Personalunion die gesamte USK zu sein.
Dafür machen wir vielleicht ein bisschen
dafür
einfacher,
haben wir zu viel,
worauf
ja,
wird da geachtet
ja,
bei solchen
Sachen? Sind da zu viele Stakeholder drin.
Ja.
Ich kann aus der Pressemitteilung zitieren, die wir zu Through the Darkest of Times veröffentlicht haben, wo ja auch unsere Geschäftsführerin Elisabeth Secker diesen ganzen Prozess als sehr wichtigen Schritt für die Gleichbehandlung von Games mit anderen Medien halten und als Games als Kunst- und Kulturmedium feiert oder positiv bewertet. Und in dem Testcase, den ihr aufgemacht habt, würde ich mal sagen, da stehen die Chancen sehr gut. Wenn man sich diesen 86a anguckt und überlegt, aha, okay, Sozialadäquanz heißt, es werden zwar Kennzeichen verwendet, aber der Kontext ist historisch akkurat. Man könnte fast darüber nachdenken, ob es nicht auch pädagogisch wertvoll, lehrhaft ist. Verharmlosung, Verherrlichung von Nationalsozialismus sind ausgeschlossen und nicht zu erkennen. Und dann ist natürlich die Verantwortung des Gremiums wieder zu sagen, naja, wann ist man denn in der Lage, das zu reflektieren und auch zu überlegen, okay, wann habe ich dieses Sachwissen auch, was ist der Nationalsozialismus, was war das für eine Zeit, was war da in Deutschland los? Und finde ich eigentlich ganz schön, unsere Pressemitteilung da, die sagt, also das Gremium war eindeutig der Meinung, dass 12-Jährige, 13-, 14-Jährige absolut in der Lage sind zu sagen, sie haben das entsprechende Hintergrundwissen, können was damit anfangen mit dem Begriff Nationalsozialismus. Ich glaube, im Schulstoff ist das auch 5. Klasse. War es jedenfalls
bei
mir.
6. Klasse war es zumindest bei mir auch, ja.
Genau, also das ist dann sozusagen der Moment, da hat man das auch in der Schule, kann das einordnen und dann kann das Gremium auch guten Gewissens vertreten, zu sagen, okay, hier sind Jugendliche, ältere Kinder in der Lage, das zu spielen und trotzdem ausreichend Distanz dazu aufzunehmen. Also ist eigentlich eine gute und auch richtige Entscheidung, die hier getroffen wurde.
Wie ist es denn mit satirischen Inhalten? Wir haben ja selbst diese Diskussion auch in unserer Community sehr, sehr oft verfolgt beim Thema Wolfenstein 2, weil da wurde sehr oft der Vergleich zu Inglourious Basterds gezogen. Ne? Also wo die, aus meiner persönlichen Sicht, also diese Grenzen zwischen purer Unterhaltung und Überzeichnung und Satire häufig sehr, sehr fließend sind und aus meiner Sicht auch, persönlichen Sicht, jetzt nicht immer so ganz glasklar zu bestimmen sind, wie es ja auch für eine USK-Einstufung eigentlich nötig ist. Wie verhält es sich mit solchen Fällen, also bei Spielen, egal jetzt welches Genre, die eben die Zeit des Nationalsozialismus satirisch überzeichnen?
Ja, finde ich, ist eine ganz schwierige Frage, die ich jetzt auch allgemein nur beantworten kann, weil natürlich die Frage nach Satire ist ja immer, verstehe ich den Witz? Das ist dann wieder eine Frage, wo man sagen muss, welche Altersklasse reden wir hier? Und auch in was für einer gesellschaftlichen Sozialisation bin ich? Weil so eine Alterskennzeichnung gilt ja für alle, nicht nur für die, die es verstehen. Und eine ganz andere Dimension, die natürlich wahnsinnig schwierig ist zu beantworten, ist, wer findet es lustig? Ja, also ist der Witz, funktioniert der? Und macht er es schlimmer oder weniger schlimm? Also Aufgabe der USK-Gremien ist ja nicht, Witztheorie zu machen, sondern eine Jugendschutzrelevanz festzustellen und entsprechend eine medienrechtliche Entscheidung zu fällen. Und zu Inglourious Basterds sage ich gleich was. Aber wenn man sich so ein bisschen die Geschichte der USK anguckt und auch die Spruchpraxis der Bundesprüfstelle, mit der die USK ja nur das Thema verwandt hat, aber ansonsten die unabhängig von der USK entscheidet, dann gab es in der Vergangenheit, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, immer wieder auch noch Entscheidungen, wo Spiele indiziert wurden, weil man gesagt hat, die Verbindung von Gewaltdarstellung und Ironie verstärkt sich gegeneinander. Mhm. Und das ist ja beim Film eigentlich, wenn wir jetzt über die Tarantino-Filme uns vor das geistige Auge holen, genau umgekehrt, wo man sagt, da werden völlig übertriebene Stilmittel eingesetzt und die sind erkennbar fiktiv und deswegen sind sie eher distanzierend und damit schwächen sie sozusagen die Jugendschutzrelevanz ab. Deswegen wäre ich vorsichtig zu sagen, das ist jetzt eindeutig schon entschieden, in welche Richtung es bei der Frage Satire oder ironischer Darstellung geht.
Heißt, es wäre dann wirklich eine Entscheidung ganz klassisch von Fall zu Fall und es ist da wesentlich schwieriger irgendwie zu sagen, hier wird eine Präzedenz geschaffen.
Das ist sowieso ein guter Punkt, den du da ansprichst, zu sagen, es ist eine Entscheidung von Fall zu Fall. Und das muss man auch nochmal ganz deutlich sagen. Die USK entscheidet für jedes Spiel separat und natürlich aus 40.000 Entscheidungen, Einzelentscheidungen, bildet sich eine Spruchpraxis, aber jedes Spiel mit Hakenkreuzen, was in Zukunft bei der USK eingereicht wird, wird als Einzelfall entschieden und wird einen neuen Fall aufmachen. Für Inglourious Basterds als Vergleich, wenn jetzt, das kommt ja tatsächlich vor, der USK Online-Bereich der USK macht ja auch Beratung für Anbieter. Wenn da jetzt jemand anruft vom Publisher und fragt, Paul, ich habe hier das und das Spiel, wie sollen wir das jetzt einreichen? Das ist irgendwie so wie Inglourious Basterds oder stell dir vor wie Iron Sky, wenn den Film jemand kennt.
Ja,
was wäre jetzt deine Antwort? Wir möchten das morgen einreichen. Dann würde ich sagen, lieber Publisher, das könnt ihr machen, das ist eure freie Entscheidung. So vom Bauchgefühl habe ich da eine leicht angezogene Handbremse. Einfach von der Frage, sind das die Spiele, mit denen man die ersten Entscheidungen macht? So ein Prozess muss sich ja entwickeln. Und ich weiß nicht, wie die FSK als Institution für Filme entschieden hätte, wenn sie 1950 schon Inglourious Basterds gezeigt bekommen hätte, bevor sich durchgesetzt hätte in der Gesellschaft, dass diese Art von Persiflage oder überzeichnete Gewaltdarstellung, die Tarantino da etabliert hat, dass das ein allgemein akzeptierter Ausdruck von Filmen ist, ab 16 Jahren in dem Fall, ja. Da wäre ich vorsichtig.
Das heißt, wir stehen hier auch wirklich noch am Anfang eines Prozesses, der auch noch lange nicht abgeschlossen ist.
Auf jeden Fall. Wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht und ich glaube, man kann nicht unterschätzen, wie gut das ist für das Medium und wie froh wir auch als USK sind und auch alle anderen Stakeholder, dass Computerspiele als Kunst- und Kulturgut diesen wichtigen nächsten Schritt gemacht haben. Aber von meinem Gefühl, deswegen die angezogene Handbremse, stehen wir jetzt am Anfang einer viel schwierigeren Diskussion. Die Diskussion, die wir die letzten 10 Jahre geführt haben, gerade in der Gamer-Community, ja auch mit einigem Ärger, war ja immer zu sagen, wie kann das eigentlich sein, dass Computerspiele nur Unterhaltung sind und pauschal keine Kunst? Unglaublich, wie kann das sein? Das kann man eigentlich nicht verargumentieren. So, jetzt ist dieser Punkt unstrittig. Jetzt sagt man, man kann das verargumentieren, aber jetzt müssen wir erstmal Argumente führen, Argumente finden. Und also mir fallen da schon Argumente dafür und dagegen ein. Und die Herausforderung wird nicht sein, dass ich diese Frage beantworte, sondern dass die Sachverständigen in den USK-Gremien dafür gute Argumente finden.
Also eine 18er-Freigabe für Wolfenstein 2 in der Uncut-Version, würdest du jetzt sagen, ist nicht hundertprozentig gesetzt?
Kann ich tatsächlich gar nicht sagen, weil ich das Spiel nicht ausreichend kenne.
Dann hätte ich noch ein zweites Beispiel, das ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, nur die Satire vermissen lässt. Das ist auch ein, wir nennen jetzt einfach mal keine Namen, sondern wir beschreiben sie nur mal. Es ist ein realistischer Shooter, der spielt im Zweiten Weltkrieg, nennen wir ihn Ruf der Ehre, und darin sind einfach Vorgänge aus der Nazi-Zeit zu sehen. Man spielt wieder auf der Seite der Alliierten, also man spielt nicht mal die Deutschen, das war ja auch in der Beschreibung, die ihr in der Through the Darkest of Times Entscheidungen mitgeschickt habt, das war ja auch ein Beurteilungskriterium. Man spielt nicht die Deutschen, sondern man spielt auf der Gegenseite, man spielt die im Untergrund und arbeitet sozusagen daran, die Nazi-Herrschaft zu beenden. Jetzt spielen wir da einen Ego-Shooter, der erzählt eine Geschichte. Ist diese Geschichte an sich dann halt auch schon Kunst? Oder kann das, weil da überhaupt kein satirischer Aspekt dabei ist oder ein anderer Aspekt, der das künstlerisch wertvoll erscheinen lässt?
Also weder satirisch noch edukativ.
Ja, genau. Mhm.
Sind auch wieder gleich mehrere Antworten, die mir dazu einfallen. Ihr stellt so ausführliche Fragen. Also ich würde sagen, in dem Fall würde sich das USK-Gremium angucken, wie ist denn die Darstellung von verfassungsfeindlichen Kennzeichen in diese Story eingebettet? Welchen Rahmen spielen die? Welche Frequenz, welche Intensität? Wie ist die Wirkung auf Kinder und Jugendliche in diesem Fall? Wie ist die Wirkungsvermutung des Spiels insgesamt? Wie stark ist die Rahmung der Geschichte?
Ich glaube, du wirst gleich nochmal erklären müssen, was die Wirkungsvermutung und die Rahmung der Geschichte bedeutet.
Also Rahmung der Geschichte bedeutet ja, dass anders als andere europäische Rating-Systeme, wie zum Beispiel PEGI, wo relativ streng gesagt wird, was in einem Spiel drin ist, führt automatisch zu einer Kennzeichnung. Die USK-Praxis schon immer sehr, man sich das vorstellen muss wie eine Waage. Man hat Inhalte, die erstmal jugendschutzrelevant sind, zum Beispiel sehr detaillierte Gewaltwirkung. Und dann hat man Möglichkeiten, mit denen man diese Gewaltwirkung rahmt. Das heißt, man sagt, okay, man kämpft zwar, aber warum kämpft man? Mit welcher Motivation kämpfe ich? Wie ist die Geschichte? Warum als Protagonist kämpfe ich? In was für einer Situation kämpfe ich? Ist das eine Verteidigungssituation? Bin ich in einem Survival-Shooter? Oder kann ich auch einfach die Passanten an jeder Ecke umschießen? Und es wird dann vom Spiel auch besonders belohnt dafür, dass ich irgendwelche unbeteiligten Zivilisten ummähe. Das sind alles ganz unterschiedliche Punkte, die auf diese Waage gelegt wird. Wo dann am Ende gesagt wird, okay, im Zusammenspiel aller dieser Faktoren wird die Wirkungsmacht eines Computerspiels umfasst. Also Wirkungsmacht in dem Sinne, wie wirkt das auf Kinder und Jugendliche in einem bestimmten Alter? Natürlich wirkt ein Overwatch aus der First-Person-Perspektive sehr viel intensiver. Ich bin sehr viel näher drin, als wenn ich World of Warcraft spiele, wo ich in der Third-Person bin, wo alles auch immer in lustigen Zahlen drin ist. Und wenn ich dann noch weiter rausgehe auf Civilization, wo ich ein sehr abstraktes Spiel aus der isometrischen Perspektive habe, wo ich dann wieder eine Ebene raus bin und mir noch deutlicher gezeigt wird, du bist eigentlich in was sehr nah an einem Brettspiel ist und sehr weit weg von dem, was die Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen ist.
Das ist, vielen Dank für die Überleitung, weil das ist tatsächlich auch eine Diskussion, die Sandro und ich über diese Thematik geführt haben, wo wir unter uns auch uneins sind, weil du auch gerade von der Abstraktion sehr stark gesprochen hast. Es gibt ja verhältnismäßig viele historische Strategiespiele, die teilweise extrem abstrakt sind, die aber letzten Endes es dir ermöglichen, mit den Achsenmächten den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen.
Nennen wir es Eisenherzen 4.
Völlig. Zum Beispiel.
So völlig aus der Luft.
Völlig aus der Luft gegriffen. Ja, wo sich auch historischen Figuren bedient wird, historischen Ereignissen, die dann auch so passieren, wo man also auf der einen Seite sagen könnte, es hat einen sehr, sehr starken edukativen Charakter, es ist sehr abstrakt. Nichtsdestotrotz ist es in der Theorie möglich, eben die Achsenmächte zum Sieg zu führen. Komplizierter Fall, oder?
Auf jeden Fall würde ich euch zustimmen. Kein einfach gelagerter Fall. Und ich bin auch in einigen Fällen froh, dass ich nur in der beratenden Funktion bin und nicht in derer, die das dann entscheiden müssen. Weil natürlich ist es ein fließender Übergang zu sagen, wir haben hier ein sehr historisch akkurates militärisches Strategiespiel, was ich vielleicht auch dazu nutzen könnte, um im Schulunterricht für meine videospielaffine 5. oder 6. Klasse einfach mal auch Geschichte erlebbar zu machen. Mhm. Das kann man ja auch sehr gut einsetzen, wenn es so einen sehr sauberen historischen Kontext bietet. Aber wo ist die Grenze zum Geschichtsrevisionismus, wenn ich mit NS-Deutschland die Weltherrschaft dann in der Kampagne erreichen kann oder als DLC oder im Multiplayer, da sind wir dann plötzlich bei Fragestellungen, wo ich mir auch als Nicht-Jurist nicht anmaße, entscheiden zu können, ob hier der 86a dann greift oder nicht greift.
Ähnliches gilt dann wahrscheinlich auch für historische Multiplayer-Shooter, oder? Wo man auf Seiten der Achsenmächte spielen kann.
Das hätte ich jetzt nämlich auch gefragt, jetzt hast du mir meine Frage geklaut.
Entschuldigung.
Ah, schade.
Ja, also sicherlich wird Multiplayer wird zu diskutieren sein. Auch da ist wieder die Frage, wie ist es gerahmt? Wenn wir uns jetzt mal ein fiktives Battle Royale vorstellen, in dem es keinerlei Story-Rahmung gibt, sondern einfach nur jeder mit einer Wehrmachtsuniform akkurat rumlaufen kann, dann wo ist sozusagen die staatsbürgerliche Aufklärung? Wo ist die Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen? Wo ist die Wissenschaft, Forschung? Wo ist die Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens? Also das wird dann zu diskutieren sein.
Das war nämlich auch die Frage, die ich mir halt am allermeisten gestellt habe. Also jetzt, ich glaube, andere haben sich mehr mit der Frage nach den Strategiespielen beschäftigt. Ist auch eine sehr gute Frage, aber ich habe mich wirklich auch am allermeisten so mit dieser Frage beschäftigt. Was ist denn mit einem Call of Duty? Ja, jetzt habe ich es doch genannt. Ich bin ja zum Beispiel der Meinung, ein Call of Duty, dadurch, dass es eben eine Geschichte erzählt, ein Call of Duty World War II, durch das Erzählen dieser Geschichte hat es ein Kunstcharakter. Dieser Kunstcharakter fehlt ja aber dem Multiplayer komplett, weil da wird ja keine Geschichte erzählt. Man könnte vielleicht noch sagen, dass der Multiplayer an sich ein eigenes Storytelling beschreibt, nämlich diese Geschichte der jetzt in diesem Moment sich gegenüberstehenden zwei Fraktionen, die halt aufeinander schießen und wer am Ende als Gewinner herauskommt, das ist dann sozusagen die Geschichte, die da erzählt wird. Aber da frage ich mich ja selber sogar, ist das etwas, wo ich sagen würde, das wird einem Geschichtenerzählenden oder einem Kunstaspekt gerecht? Was würdest du denn sagen? Gibt es da Möglichkeiten, dass auch Multiplayer überhaupt Kunst sein kann?
Bin ich überfragt, ehrlich gesagt. Und ich bin auch aus persönlicher Meinung nicht überzeugt, ob sozusagen diese Diskussion, ist das jetzt Kunst? Und wenn es Kunst ist, dann muss es erlaubt sein, diesen ganzen Prozess so weiterbringt. Weil natürlich Aufgabe der USK und der USK-Gremien wird es jetzt sein, die Sozialadäquanz zu bejahen oder zu verneinen. Und bei vielen der Spielen wird ja Kunst dann der ausschlaggebende Faktor sein und weniger die anderen Punkte, die da drin stehen. Aber ich vielleicht ist das auch eine Reduzierung auf eine schwierige Diskussion, weil zu sagen, alles, was dann irgendwie auch Kunst ist und auf einer Medienebene würde ich auch zustimmen, dass jedes Computerspiel, genauso wie jeder Film, ja auch Kunst sein kann. Das ist dann diese Kunstdebatte. Aber Jugendschutz ist ja nicht, heißt ja nicht, Jugendschutz funktioniert nur bei allem, was nicht Kunst ist. Sondern in Deutschland ist es ja so, dass miteinander konkurrierende Rechtsgüter abgewogen werden. Miteinander. Und mal ist das eine ausschlaggebend und mal das andere. Das hat man jetzt in ganz vielen Bereichen, anderen Rechtsbereichen auch, aber im Jugendschutz war das schon immer die Abwägung zwischen dem Schutzinteresse von Kindern und Jugendlichen, also die Gesellschaft hat ein Interesse daran, dass die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gut verläuft, und der freien Meinungsäußerung, zu sagen, ich darf alles veröffentlichen, alles sagen und alles machen. Und da gibt es eine ganz klare Regelung im Grundgesetz zu, hier schlägt die, hier muss ganz, ganz eng abgewogen werden zwischen Meinungsfreiheit und Jugendschutz. Und wenn ich einen sehr jugendschutzrelevanten Inhalt vertreiben möchte, dann muss ich ihn halt beschränken, um Kinder zu schützen. Also es gibt sozusagen eine Abwägung zwischen zwei Rechtsgutachten, zwischen zwei Rechtsinteressen. Und im Kleinen haben wir das ja jetzt auch, zu sagen, wie ist der Kunstwert, wie ist diese Höhe und wie ist auch unser Interesse einer Gesellschaft zu sagen, Kunst muss nicht immer nur pädagogisch wertvoll oder schön sein, sondern Kunst darf auch so und so sein, weil wir ein freies Land sind. Und aber zu sagen, die Gesellschaft hat ein Interesse daran, dass, und das will ja der 86a, verfassungsfeindliche Kennzeichen nicht einfach normales Beiwerk werden. Also man will eine Gewöhnung und eine Normalisierung verhindern. Und diese beiden Interessen gehen gegeneinander. Und die Schwierigkeit ist, jedes Mal wieder neu herauszufinden, wie entscheiden wir uns jetzt in diesem Einzelfall.
Das ist ja eine ganz. Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber jetzt hast du ja vorhin selber gesagt, wir sind da am Anfang eines Prozesses, und am Anfang sollten wir nicht direkt die Frage stellen, ob ein Wolfenstein erscheint, sondern erstmal die Serious Games zum Beispiel uns angucken und erstmal die edukativen Wege gehen. Impliziert das nicht, dass genau das dann irgendwie passiert? So eine Art Verrohung oder schnellere Akzeptanz von Symbolen, von diesen verfassungsfeindlichen Symbolen, wenn es dann diesen Prozess gibt? Passiert das nicht irgendwie automatisch?
Ich habe nicht gesagt sozusagen, es sollten jetzt erstmal nur Serious Games kommen. Wir entscheiden ja nicht darüber, wen wir annehmen oder nicht. Wer bei der USK einen Prüfantrag ausfüllt, der wird geprüft. Die Frage war ja so ein bisschen, was ist schwieriger? Und bei welcher Abwägung ist es schwieriger? Und natürlich gibt es Titel, die offensichtlich leichter einzuschätzen sind und Titel, auch Computerspiele, die einfach komplexer funktionieren und auf mehreren Ebenen funktionieren. Und da wird dann die Diskussion kniffliger sein. Das andere, was du gesagt hast, ist ja die Frage der Gewöhnung und Normalisierung. Und das ist ja ein ganz neues Thema, was auch Gott sei Dank in dieser Debatte auch immer wieder diskutiert wird. Von euch, wie ich gesehen habe, in YouTube, aber auch von euren Kollegen und Kolleginnen zu sagen, okay, juhu, Hakenkreuze können in Computerspielen auftauchen. Das finden wir erstmal für das Medium gut. Aber finden wir es so richtig gut? Oder finden wir eigentlich auch, dass sozusagen diese Idee des 86a, wir wollen bestimmte Symbole nicht als Gewöhnung haben, sondern wir wollen sie als etwas, an dem man sich reiben muss und mit dem man sich auseinandersetzen muss und das auch zur staatsbürgerlichen Bildung dazugehört, die wollen wir behalten. Das sind ja zwei unterschiedliche Positionen, die gesellschaftlich verhandelt werden, die nicht die USK entscheidet. Und finde ich, ist auf jeden Fall eine Debatte, die jetzt geführt werden muss. Gerade wenn man sich die Filme anguckt, die ja jetzt für das Medium weiter sind, ja, Inglourious Basterds haben wir schon viel drüber geredet, Iron Sky ist dann vielleicht noch eine Stufe mehr Trash, jetzt nicht despektierlich, sondern einfach als Genre was einfach auch sich der verfassungsfeindlichen Kennzeichen bedient. Und auch in Indiana Jones als netter Abenteuerfilm, FSK ab 12 Jahren, ist auch dann sozusagen die Hakenkreuze. Und einfach hier eine Debatte zu führen, die gar nichts mit der USK zu tun hat, aber zu sagen, okay, das ist für das Medium gut, aber ist das grundsätzlich eigentlich gut, dass wir jetzt Hakenkreuze in Computerspielen haben und wie tief und wie weit verbreitet wollen wir die haben, das wird eine völlig neue Diskussion sein, bei der wir jetzt noch ganz am Anfang stehen.
Vielleicht eine persönliche Frage, die direkt dran anschließt. Hast du ein bisschen Sorge, dass jetzt diese Debatte auf eurem Rücken ausgetragen wird? So, ich meine, da hat ja jeder Publisher, hat da ja einen riesen Backkatalog oder zumindest viele Publisher, die eben verfassungsfeindliche oder verfassungswidrige Symbole enthalten und quasi jetzt Schlange stehen vor eurer Tür und sagen, okay, wir ziehen das jetzt alles mal durch, weil du hattest ja schon zu Anfang unseres Gesprächs ja auch gesagt, naja, du siehst da auch eine große Verantwortung bei den Publishern da auch jetzt auch sensibel diese Debatte voranzutreiben.
Also ich glaube nicht, dass die USK jetzt hier dafür genutzt wird, um so Stellvertreter-Debatten zu führen. Ich habe den Eindruck, dass jetzt in der letzten Woche, seit das bekannt ist, dass eigentlich sowohl bei euch in den Kommentarspalten als auch in den General Interest Medien eigentlich das schon sehr gut rauskam. Also ich hatte den Eindruck, auch die Gamer-Community ist erstaunlich reflektiert, was das Thema angeht. Das wird grundsätzlich wohlwollend für das Medium angenommen, dass es jetzt debattiert werden kann. Aber ich glaube, keiner ist jetzt so völlig einseitig nur begeistert davon, sondern es gibt schon die Reflektoren, dass man selbst in der Gamer-Community da erstaunlich reflektiert mit umgeht. Und ich sage selbst, weil ich glaube, dass die Spielerinnen und Spieler bei anderen gesellschaftlichen Debatten in der Vergangenheit nicht so gut hinbekommen haben. Es wird noch ganz andere Fragen geben in diesem Bereich, zu sagen, wie gehen die Anbieter damit rum, mit dem Erwartungsdruck zu sagen, unsere deutschen Nutzer erwarten jetzt, dass wir den Dämonenspiel das machen oder nicht machen. Da habe ich bisher auch nur Gutes gehört. Also es gibt ja schon Statements von Electronic Arts und auch von Calypso, die gesagt haben, sie gucken sich das erstmal sehr genau an. Sie sind auch als Unternehmen in Deutschland oder explizit deutsche Unternehmen sich auch einer Verantwortung bewusst und möchten das auch moralisch abwägen, diese Entscheidung, ob sie jetzt überall das versuchen, mit Hakenkreuzen sozial adäquat darzustellen oder nicht. Und zu guter Letzt wird sicherlich bei der USK die Diskussion geführt werden, wie gehen Eltern und Erziehungsberechtigte damit um, wenn sie ihrer Tochter oder ihrem Sohn ein Computerspiel kaufen und dann plötzlich sehen, dass da Hakenkreuze drin sind. Und wie wird das akzeptiert?
Ja, das ist ja auch so eine Diskussion, die auch wir zum Beispiel führen. Also auch just Heiko und ich uns die Frage stellen, wie wollen wir denn diese Spiele in Zukunft eigentlich dann auf GameStar.de zum Beispiel darstellen, wo wir, glaube ich, auch, was ja nicht nur davon abhängt, was dürfen wir, sondern was ja auch einfach eine Haltung ist. Also ich glaube jetzt für uns beide zu sprechen, ich habe jetzt nicht vorher explizit nachgefragt, aber es ist meine Auffassung, dass wir da auch ganz besonders behutsam damit umgehen müssen. Und nur weil jetzt die theoretische Möglichkeit besteht, dass verfassungsfeindliche Symbole, dass die in Videospielen auftauchen, dass wir da einen Teufel tun werden und jetzt ab sofort nur noch irgendwie Spiele mit verfassungsfeindlichen Symbolen zeigen oder dass wir das Hakenkreuz irgendwie in prominenterer Form irgendwo darstellen, in irgendwelchen Bildern oder Screenshots. Das liegt uns auch ganz, ganz fern. Selbst wenn man es jetzt dürfte, glaube ich jetzt einfach mal, dass das, was ich gerade gesagt habe, dass das auch Heiko nicken wird, dass wir uns daran nicht irgendwie ergötzen, dass es diese Regeländerung beziehungsweise halt Änderung der Rechtsauffassung jetzt gibt.
Ja gut, das ist ja ehrlich gesagt Common Sense. Also
hoffentlich.
Ich gehe mal davon aus, also zumindest bei uns in der Redaktion, denke ich, kann ich dafür alles sprechen. Das ist ja das, was ich vorher auch schon angerissen habe und das ist vielleicht eigentlich jetzt die gute Nachricht, dass sich wirklich alle bewusst sind, dass es eine hohe Verantwortung ist, also dass das eine sehr, sehr wichtige Entscheidung war für alle Beteiligten, mit der jetzt aber in der Praxis sehr, sehr verantwortungsbewusst umgegangen werden muss, ohne es auch zu verschweigen. Also selbstverständlich müssten wir dann darüber berichten, wie sich denn eine deutsche Version oder eine Version für den deutschen Markt im Verhältnis eben zu der amerikanischen Version zum Beispiel verhält, aber eben auch das alles mit einer journalistischen Distanz, genauso wie die USK da ja auch ihre Distanz benötigt, um solche Titel dann in Zukunft auch zu beurteilen.
Ja, also ich glaube auch für die GameStar wird sich die Frage stellen zwischen einerseits die Kunstfreiheit und auch die zugewonnene Emanzipation dieses Mediums ein Stück weit positiv darzustellen, aber gleichzeitig auch eure Verantwortung als Anbieter von Inhalten wahrzunehmen. Und hat ja auch schon bei euch in den Kommentarspalten zu Debatten geführt. Also finde ich grundsätzlich positiv.
Genau, das hat zu Debatten geführt und auch just jetzt gerade, also als diese Änderung der Rechtsauffassung ja auch verkündet wurde, andere Medien gehen da ja auch anders mit um. Ich meine, das Teaserbild des Tagesschau-Beitrags, ich glaube, es war nicht Tagesschau, sondern Heute Plus, hatte direkt ein Hakenkreuz schon im Teaserbild drin. Das sind halt so die Fragen, die uns zumindest jetzt umtreiben. Macht man das? Wie weit geht man da? Wie weit steht man da auch so zu seiner eigenen Haltung? Ich habe es ja in dem Video damals selber gesagt. Ich bin ja zum Beispiel der Meinung, und ich habe diese Meinung auch schon vertreten in den Kommentarspalten, ich finde zum Beispiel die deutsche Version von Wolfenstein besser, weil sie dich nicht damit entlässt und so Larifari-mäßig durchlässt und durchwinken lässt, ach, das sind ja die Nazis, das sind ja die Bösen, das ist ja ganz einfach, das muss ich ja gar nicht reflektieren, sondern die deutsche Version mit diesem Ersatzsymbol dich sozusagen dazu zwingt, zu reflektieren, inwieweit du da vielleicht Parallelen oder sowas zu der tatsächlichen Welt ziehen kannst. Ist auch eine Meinung, die zumindest bei unseren Lesern diskutiert wird, sagen wir es mal so.
Also zu dem Punkt, wie ihr euch dann letztendlich hausintern entscheidet, ihr seid ja auch aus gutem Grund USK Online-Mitglied, dann könnt ihr gerne auch, wenn wir aufs Knöpfchen gedrückt haben, noch weiter darüber sprechen, was es da für Entscheidungen gibt. Warum die Tagesschau das dann gleich macht, hat sicherlich auch damit zu tun, dass die mit ihrer Selbstverständlichkeit als journalistische Berichterstattung ganz anders umgehen als die Special Interest Medien im Computerspielebereich, weil ihr natürlich auch, wie die anderen Produkte, die es da so gibt, in der Erfahrung wisst, dass es mitunter auch vor einigen Jahren immer mal wieder Probleme gab, wo die Bundesprüfstelle gesagt hat, hört mal, das ist uns herzlich egal, dass es hier einen journalistischen Fokus hat. Wir sehen trotzdem hier einen Paragraphen verletzt und gehen entsprechend dagegen vor. Da ist vielleicht auch einfach dann die Sensibilität für das Thema noch eine andere.
Gut, dann haben wir jetzt sehr viele einzelne Cases besprochen. Ich hätte vielleicht noch einen allerletzten Case, den wir durchgehen könnten. Denjenigen, bei dem ich mir selber also eigentlich relativ sicher bin, dass man sagen würde, nee, das Spiel kann man auch in Zukunft nicht veröffentlichen. Aber ich würde es einfach mal zur Diskussion stellen. Und zwar ein Spiel, das aus deutscher Sicht spielt, das nicht diesen Punkt hat, dass du gegen die Nazi-Diktatur spielst, sondern dass man es aus der Sicht eines Nazis oder zumindest aus deutscher Perspektive nachempfindet. Kann das dann trotzdem, je nachdem, also dieses Spiel soll jetzt natürlich nicht den Nationalsozialismus verherrlichen, aber kann das dann trotzdem sozial adäquat sein? Oder widerspricht das total der sozialen Adäquanzklausel?
Das weiß ich nicht. Das ist eine juristische Frage, die man vielleicht einem Volljuristen stellt. Sie wurde tatsächlich auch einem Volljuristen gestellt, dem Herrn Andreas Loper, der gesagt hat, er kann sich das schon vorstellen, dass man bei entsprechender Rahmung den Spieler in der Rolle eines Nazi-Offiziers schlüpfen lässt, um damit die Gräuel oder auch Gewissenskonflikte zu thematisieren. Und sagt dann gleich, ja, aber das kann natürlich auch ganz schnell dann die Grenzen des 86a sprengen und in die andere Richtung kippen. Jetzt nicht bezogen auf die Thematik der verfassungsfeindlichen Kennzeichen, aber doch auf die Frage der Gewaltdarstellung, hatten wir diesen Fall ja auch bei der USK schon in der Diskussion 2009 um Spec Ops The Line. Mhm. Ihr werdet euch sicher daran erinnern, dass da ja auch Kriegsverbrechen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven gezeigt wurden, teils sehr drastisch auch dem Spieler, also das Spiel bewusst versucht hat, ist den Spieler als Akteur sehr nahe zu bringen. Und das waren auf jeden Fall sehr spannende Diskussionen damals, die auch dazu geführt haben, dass dieser Kunstaspekt und die Kunsthöhe gegenüber Computerspielen weiter an Bedeutung gewonnen hat seitdem.
Und es kann ja auch durchaus sein, dass durch diesen, ja, den Wirkungseffekt, den ja auch Spiele haben, auch gerade so eine Schockwirkung für Erwachsene oder eine drastische Wirkung umso intensiver wirkt. Und da gibt es ja auch durchaus, finde ich, Beispiele aus dem filmischen Bereich, wenn man sich an Filme erinnert, wie Die Brücke von Remhagen oder Steiner und das Eiserne Kreuz, da gibt es ja tatsächlich auch Filme, die das zumindest auf der Filmebene schon mal durchexerziert haben. Wird spannend sein zu sehen, wie sich das bei Spielen entwickelt in Zukunft.
Auf jeden Fall. Und wo dann auch, je nachdem, wie der Spielende das spielt, das vielleicht auch kippt zwischen staatsbürgerlicher Aufklärung und Glorifizierung. Also die große Herausforderung der Spiele ist ja, dass sie anders als bei den Filmen eben keinen so festen Regisseur haben, der vorher die Dramaturgie und die Kamera und die Inszenierung festgelegt haben, sondern wir haben halt den Spieler, der im Zweifelsfall dann auch einfach die Kamera länger verweilen lässt oder die Dramaturgie kaputt macht, weil das anders spielt, als es ursprünglich vom Programmierteam gedacht ist. Das werden auf jeden Fall spannende Diskussionen, ja.
Das ist eine super spannende Frage. Eigentlich wollte ich jetzt gerade zur Abmod übergehen, aber das ist so eine gute Frage. Kann denn, also spielt es denn dann eine Rolle, dass man sozusagen die Freiheit hat? Angenommen, man wäre jetzt irgendwie ein Rechtsdenkender, dass man dann das Spiel zu etwas macht, das eher seiner rechten Ideologie entspricht. Kann das dann bedeuten, dass dieses Spiel dann sozusagen geringere Chancen hat als ein Spiel, das von vornherein gar nicht darauf ausgelegt ist, irgendwie positiv dargestellt zu werden oder überhaupt gar keine Möglichkeit hat, etwas positiv darzustellen?
Ich kann mir schon vorstellen, dass die Gremien sich mit der Frage beschäftigen werden müssen, wie kann es instrumentalisiert werden? Das wird eine Frage sein. Nichtsdestotrotz gibt es im Jugendschutzrecht und auch im Strafrecht ganz klare Grenzen von dem, wo wir sagen, dafür ist der Anbieter verantwortlich. Also wenn ich unbedingt ein Clan mit nationalsozialistischem Gedankengut in ein Computerspiel bringe, was das gar nicht anbietet und dann per Mods das reinprogrammiere, das ist natürlich dann die Verantwortung des Einzelnen und auch die Strafbarkeit des Einzelnen und nicht mehr des Anbieters selber. Aber nichtsdestotrotz, sicherlich haben die Gremien der USK hier große Aufgaben.
Gut. Das war eine sehr gute Antwort, wie ich finde. Ich hoffe nämlich auch inständig, dass wir durch diese Lockerung, will ich nicht sagen, aber wie Änderung der Rechtsauffassung in Zukunft nicht noch mehr Volltrottel sehen, die mit dem Hakenkreuz in Forza zum Beispiel rumfahren. Das macht mich zum Beispiel immer ganz, ganz irre, wenn ich das sehe. Und dann melde ich diese Leute und es passiert trotzdem leider nichts. Ich hoffe, dass sich da an dieser Ecke zumindest nichts tut und wir mehr spannende staatsbürgerschaftlich aufklärende Spiele sehen werden. Wie die dann aussehen, das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Monaten, Jahren sehen. Gibt es denn eigentlich schon konkrete Anfragen von Publishern? Also haben schon Publisher zum Beispiel Spiele jetzt nachgereicht oder eingereicht, die vorher noch nicht eingereicht waren?
Ich darf absolut gar nichts sagen zu Spielen, ob sie eingereicht sind, ob sie nicht eingereicht sind, ob sie existieren.
Genau. Gut. Damit hätten wir eigentlich alles geklärt. Damit haben wir alles geklärt. Paul, du hast das letzte Wort. Gibt es noch etwas, was du uns abschließend mitteilen möchtest?
Vielen Dank für das Gespräch.
Das war ein sehr schönes Gespräch. Mich hat es gefreut, dass du da warst. Und ihr da draußen, wenn ihr jetzt zuhört und euch fragt, da würde ich gerne viel mehr über die Hintergründe erfahren. Nein, klickt jetzt nicht weg. Es geht sozusagen noch 2 Sekunden weiter mit mir. Dann guckt euch doch mal um. Bei GameStar Plus haben wir eine ganze Menge Hintergrundrecherchen betrieben. Wir haben eine ganze Menge an Reportagen und rechtlicher Befragungen. Da sind teilweise Interviews dabei. Und natürlich neben der Hakenkreuzfrage haben wir dort auch ganz, ganz viel fantastischen aktuellen Content. Wir haben just eben vor kurzer Zeit den GameStar Plus Relaunch auf der Webseite durchgeführt. gezogen und jetzt noch viel mehr mit GameStar Plus vor, als wir das vorher schon hatten. Wenn ihr also alles von GameStar sehen, lesen und hören wollt, dann guckt euch doch mal um auf www.gamestar.de/plus. Paul, vielen Dank, dass du da warst. Heiko, vielen Dank auch, dass du dich hier mit mir in die Höhle des Löwen gesetzt hast. Man muss dazu sagen, in dieser Kabine ist es ungefähr 438 Grad heiß.
39.
39 jetzt. Ja, vielen Dank und bis bald.
Macht's gut. Ciao. Danke dir.
Ciao. Danke.
Gehe ich in mich und denke mir meine Intro aus. Moment. Fast 20 Jahre hat es gedauert, beziehungsweise 20 Jahre.
Wololo.
Tut mir leid, sorry. Jetzt trinkt er. »20 Jahre lang galt in Deutschland die Rechtsauffassung, das Hakenkreuz im Videospiel, das ist tabu.« Richtig, Gesetz ist das eigentlich nicht, denn es gibt eine Ausnahmeregel, die sogenannte Sozialadäquanzklausel im Paragraph 86a. Und, tut mir leid, schon wieder scheiße.
Wololo.
Sorry.
Ihr seid aber auch kritisch mit euch.
Ja, das ist das Einzige, was gut sein muss. Die Einleitung muss knackig sein und danach ist es ein Gespräch. Aber die Einleitung muss knallen.